Kennt ihr dieses schöne Gefühl, wenn alle Punkte auf eurer Checkliste abgehakt sind? Also wenn ihr sagt, ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erledigt. Ich kann mich in meinem Stuhl zurücklehnen und habe dieses Feierabendgefühl. Also ich liebe dieses Gefühl. Letzte Woche war es ein bisschen durcheinander, da hat es nicht so geklappt. Aber grundsätzlich freue ich mich immer drüber, wenn ich dieses Gefühl habe. Es gibt ja aber auch Bereiche, wo wir das nicht so machen können. Also wo wir nicht wie bei der Arbeit sagen können, hier Punkt 1, 2, 3, 4, 5 ist erledigt. Zum Beispiel eben das Thema Beziehungen. Also, oder könnte ich in dem Bereich Beziehung quasi eine Checkliste aufstellen und sagen, das und das und das und das ist erledigt. Ich habe Feierabend in meiner Beziehung zu meiner Familie, meinen Geschwistern, meinen Mitmenschen. Ist ja eine spannende Frage. Und genau die Frage stellt uns heute Morgen auch der Text, den wir gleich lesen werden. Und es passt ja auch super eben in unsere Predigtreihe rein, wo wir uns fragen, wie sollen wir Gemeinde leben? Das hat ja ganz viel und ganz zentral mit Beziehung zu tun. Also wie gehen wir miteinander um? Und da ist ja schon die Frage, was soll ich da tun? Bin ich da irgendwann fertig? Wie sieht es aus? Wir lesen gemeinsam den Text aus Römer 13, Abvers 8. Römer 13, Abvers 8. Dort steht: Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und jedes andere Gebot ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich jetzt auch im Hören, Nachdenken und Verstehen, dass du uns leitest, dass du uns ansprichst, dass wir ermutigt werden, dass wir auch herausgefordert werden und dass wir verstehen, was dein Anliegen für uns und auch für jeden ganz persönlich ist. Amen. Ist ja eine ziemliche Burnout-Aufgabe, die hier beschrieben wird, oder? Also wir sind einander nicht schuldig, aber wir sind immer schuldig, einander zu lieben. Und damit wir die Aussage richtig verstehen, möchte ich mit euch heute Morgen drei Fragen stellen, um zu verstehen, was dieser Text hier meint. Am Anfang, woher kommt denn diese Aussage? Also was gibt hier jetzt die Berechtigung, so einen Satz rauszuhauen? Dann die zweite Frage, was bedeutet diese Aussage konkret? Und als drittes, wie begründet der Paulus das hier irgendwie mit dem Gesetz? Was bedeutet es? Die drei Fragen wollen wir uns stellen und wir fangen gleich mal mit der ersten an. Woher kommt diese Aussage? Und dazu müssen wir mal zurückdenken. Also die Aussage steht hier ja im Römerbrief, aber die Geschichte, in die die Aussage eingebunden ist, fängt ja schon viel früher an. Es ist auch eine Geschichte voller Schuld und Liebe. Und es ist eigentlich die Geschichte von uns Menschen, die ganz am Anfang anfängt eben mit diesem liebenden Gott, der das Universum, die Welt, die Tiere, uns Menschen geschaffen hat. Aber in die Situation kommt ja dann auch sehr schnell die Schuld, dass der Mensch sich von Gott abwendet wie so ein eigenwilliges Schaf, das sagt, ich will lieber ohne meinen Hirten leben, dann habe ich mehr Freiheit, mehr Spaß, dieser Hirte geht mir eh auf die Nerven und das ist mein neues Leben. Und so wie das Schaf das schnell merken wird, dass es was ganz Wichtiges verloren hat, so merken ja auch wir das. Also das Schaf merkt, ich habe meine Heimat verloren, ich habe meinen Hirten verloren und ich bin vielen Gefahren schutzlos ausgeliefert. Und das merken ja auch wir in unserem Alltag, dass wir merken, auch wir haben irgendwas ganz Wesentliches in unserem Leben verloren. Auch wir haben unsere wahre Heimat verloren, wir haben unseren Hirten verloren und auch wir sehen viele Gefahren in unserem Leben, also wie wir miteinander umgehen. Das können wir in der Zeitung ja lesen, dass ganz viel Neid und Eifersucht, Bosheit, Arroganz und Stolz, böse Worte, Verleumdung und so weiter da ist, dass wir Gott oder auch unsere Mitmenschen verachten. Dieses ganze Verhalten zeigt uns ja, dass was ganz Grundlegendes nicht stimmt. Und das lesen wir ja auch nicht nur in der Zeitung, sondern wir sehen es ja auch immer wieder in unserem Umfeld und auch in unserem Herzen. Und in diese hoffnungslose Situation hören wir jetzt aber, in dieser Geschichte voller Schuld und Liebe, hören wir jetzt einen Ruf der Hoffnung. Und zwar, dass der Hirte sich aufgemacht hat. Dass der Hirte sich aufgemacht hat, dieses verirrte Schaf zu suchen und zu retten. Er kommt zum Schaf und er streckt ihm seine Hände entgegen und will es retten. Und so ist es ja auch bei uns. Jesus sagt, er ist der gute Hirte und er als guter Hirte hat sich aufgemacht. Er liebt uns und er will uns retten. Und er streckt uns seine Hände entgegen und das Einzige, auf was er wartet, ist unsere Antwort. Tut es dir leid, dass du ohne mich gelebt hast? Willst du die Rettung annehmen? Und willst du in Zukunft zusammen mit mir leben? Und wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten, dann rettet er uns und wir dürfen hier auf der Erde ein Teil von seiner Gemeinde sein und in Ewigkeit werden wir mal bei ihm sein. Und mich persönlich tröstet dieses Bild immer wieder unglaublich stark, dieser gute Hirte, der mit einem ausgestreckten Arm dasteht. Das ist ja auch kein Bild, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das sagt Jesus selber, dass er der gute Hirte ist, der die verlorenen Schafe sammeln will. Und in diese offenen Arme darf ich mich reinwerfen. Gerade wenn es mir schlecht geht, stelle ich mir das manchmal auch ganz bildlich vor, wie der gute Hirte, wie Jesus mit diesen offenen Armen dasteht und ich kommen darf. Und wenn jetzt jemand heute Morgen da sitzt, der sagt, ich habe darauf noch nicht geantwortet, dann lade ich Sie ein, Gott zu antworten. Einfach mit ihm zu reden, zu beten und wir sind auch gerne für dich oder für Sie da. Sie können einfach auf jemanden zukommen oder nachher sind auch der Markus und die Eva da vom Gebetsteam. Mit denen kann man gut nochmal reden oder auch zusammen beten und einfach diesem guten Hirten, der uns seine Hände entgegenstreckt, ihm antworten. Wir haben jetzt also diese tröstliche Botschaft gehört, dass der Hirte sich aufgemacht hat. Und das ist auch die Vorgeschichte zu unseren Versen hier. Weil im Römerbrief schreibt Paulus hier an die Christen in Rom, also an die Gemeinde in Rom. Paulus war noch nie in Rom, aber er würde gern mal nach Rom. Nicht so wie wir, um dort Urlaub zu machen, sondern er würde gern nach Rom, um die Gemeinde zu ermutigen und auch selber ermutigt zu werden. Und damit sie ihn einfach ein bisschen kennenlernen und damit er sie ermutigen kann, schreibt er ihnen jetzt den Römerbrief und erklärt zuerst mal das Evangelium. Also die gleiche Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit dem guten Hirten, nur mit anderen Worten. Er schreibt davon, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen, aber dass wir in Jesus Christus gerecht werden können. Und dann ab Kapitel 12 schreibt er weiter, was das jetzt für Auswirkungen hat auf das Leben von Menschen, die dieses Angebot angenommen haben. Also auf das Leben von Geretteten, auf das Leben von Christen. Das ist so die Vorgeschichte. Wir können jetzt die erste Frage beantworten. Woher kommt die Aussage, die wir gelesen haben? Wir haben gesehen, sie kommt daher, dass die Christen in Rom wussten, Gott liebt uns, Gott will uns in Jesus retten. Und jetzt wird es ganz praktisch. So können wir jetzt auch die zweite Frage stellen, was bedeutet diese Aussage denn jetzt konkret? Wenn wir hier lesen in Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Oder wie die NGÜ den zweiten Teil dann übersetzt, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Der Text steht ja in Römer 13 und wenn wir Römer 13 hören, denken viele von uns ja erstmal an was anderes. In Römer 13 geht es nämlich auch um das Verhältnis zum Staat und diese Gedanken, wie wir als Christen zum Staat stehen, haben uns gerade während Corona ja immer wieder beschäftigt. Römer 13 hört da aber nicht auf, sondern geht weiter und genau da steigen wir jetzt auch ein, wobei wir gedanklich schon beim Staat einsteigen können, weil Paulus hier auch die Verbindung hat. Paulus schreibt hier in Vers 7 nämlich zuerst über das Thema Schuld. Und er sagt, wir sollen niemandem etwas schuldig bleiben. Und das sagt er zuerst in Bezug auf den Staat. Was bedeutet das? Er nimmt als Beispiel die Steuer. Also er sagt, es ist unsere Pflicht, dem Staat Steuern zu zahlen. Und dieser Pflicht sollen wir auch nachkommen. auch als Christen oder gerade als Christen, ist das die Pflicht, die Schuldigkeit, in der wir stehen. Und Paulus bleibt beim Thema Schuld, aber er wendet sich jetzt ab von dem Bereich Staat hin zu dem Bereich Beziehung, das Zwischenmenschliche. Aber er wiederholt seine Aussage. Also er sagt wieder, bleibt niemandem etwas schuldig. Außer, dass wir einander lieben. Bleibt niemand etwas schuldig, das bezieht sich ja ganz konkret auf Schulden. Also er sagt hier auch am Anfang, wir sollen niemandem etwas schuldig sein. Christen sollen also auch vermeiden, in Schuldigkeit zu kommen, also gerade in finanzielle Schuld. Natürlich bleiben wir gerettet, wenn wir doch mal in die Situation kommen, dass wir Schulden auf uns nehmen müssen. Wir sind durch Jesus gerettet und nicht durch ein einwandfreies Leben. Aber Paulus hat es ja schon geschrieben in Kapitel 1 bis 11, wir sind durch Jesus gerettet. Und jetzt sagt er sozusagen, es passt aber zu unserem Leben als Christen, wenn wir keine Schulden haben. Wenn wir hier mit der Perspektive Ewigkeit leben und uns hier deshalb nicht unnötig binden, wenn wir lernen, genügsam zu sein, mit dem zu leben, was wir haben. Und deshalb passt es ziemlich gut und so können wir das auch verstehen, bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Um zu verstehen, was ihr hier meint, müssen wir zuerst mal die Frage stellen, was bedeutet Liebe? Und ich finde das eine ziemlich komplexe Frage. Was wir von der Bibel her ja eindeutig sagen können, was Gott selber sagt, ist, Gott ist Liebe. Also uns zur Verständnis von Liebe muss ich immer an Gott, an seinem Wesen, an seinem Handeln orientieren. Und was wir aber auch greifen können, zum Beispiel von 1. Korinther 13 her, ist, dass Liebe den anderen im Fokus hat. Also dass Liebe das Wohl des anderen sucht. So könnte man Liebe vielleicht auch greifen und da wird es auch deutlich, es ist nicht zwingend dieses warme Gefühl, was ich für den anderen habe, sondern es ist mehr die Frage, habe ich den anderen im Blick? Also schaue ich auf den anderen und schaue ich eben, was kann ich ihm Gutes tun, wie kann ich ihm helfen? Habe ich das Wohl des anderen im Blick? So viel also zu dem Begriff Liebe und er schreibt jetzt, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Ich habe vorhin ja schon gesagt, das baut einen ziemlichen Anspruch auf. Wir haben ja die Frage nach dem Feierabend gestellt und Paulus sagt hier, nö, Feierabend gibt's nicht. Ihr schuldet einander immer Liebe. Egal wie der andere sich verhält, egal was deine Situation ist, du schuldest dem anderen Liebe. Das ist schon heftig. Aber deshalb ist es wichtig, zu verstehen, was die Vorgeschichte ist. Und die Frage haben wir ja vorhin gestellt, woher kommt denn diese Aussage? Und wir haben gesehen, sie kommt von der Aussage her, wir sind von Gott geliebt, wir sind von Gott gerettet, wir sind vollkommen und unverdient angenommen. Und jetzt schreibt Paulus diesen Satz. Und die Christen in Rom haben den Brief ja eben auch von vorne nach hinten gelesen. Heißt, sie haben zuerst gelesen, sie sind von Gott gerettet, sie sind angenommen, sie sind in Christus unverdient und vollkommen angenommen. Und jetzt kommt Paulus dazu, dass er sagt, ihr steht jetzt auch in dieser Liebesschuld. Wir könnten also sagen, dass wir als Geliebte in dieser Liebesschuld stehen. Und so fügt sich der Text dann ja auch in unsere Predigtreihe ein. Also wenn wir fragen, wie sollen wir als Gemeinde leben, könnten wir sagen, als Geliebte sollen wir lieben. Als Titel formuliert dann, lasst uns Gemeinde leben, indem wir als Geliebte lieben. Jesus macht das Ganze mal an einem Beispiel deutlich. Er erzählt die Geschichte von einem König. Der König sammelt seine Schulden ein und da gibt es einen Mann, der schuldet ihm eine unglaublich große Summe. Das sind umgerechnet so circa 8 Milliarden Euro. Und diese riesige Summe will er jetzt eintreiben und der Mann hat natürlich keine Chance und wirft sich vor dem König nieder und bittet ihn um Erbarmen. Das Unerwartete passiert, der König erlässt ihm seine Schuld und der Mann geht als freier Mann raus. Und in dem Rausgehen begegnet ihm ein anderer Mann und der Mann schuldet ihm auch was. Das ist zwar nur ein Bruchteil von dem, was er gerade erlassen bekommen hat, aber irgendwie packt es ihn, er würgt den Mann und sagt ihm, bezahl mir meine Schuld. Er kann es auch nicht und der, dem die Schuld erlassen worden ist, ist aber unbarmherzig, zieht es eiskalt durch und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Das wird natürlich bekannt, der Mann muss sich vor dem König verantworten und der König weist ihn ziemlich hart zurecht. Er sagt, wie kann das sein? Ich habe dir so eine große Schuld erlassen, da bist du es doch auch dem anderen schuldig, ihm gegenüber barmherzig zu sein. Und der Mann wird dann ziemlich hart bestraft. Was Jesus mit dieser Geschichte deutlich machen will, ist, wenn wir so viel von Gott vergeben bekommen haben, dann sind wir es doch auch schuldig, uns gegenseitig zu vergeben. Ist im Alltag vielleicht nicht immer ganz so leicht, wie es sich jetzt anhört, aber vom Grundprinzip her, denke ich, können wir das gerade anhand von dem Beispiel ja auch gut verstehen. Und übertragen auf unser Thema bedeutet es ja, wenn Gott uns so sehr liebt, dann sind wir es doch auch schuldig, uns gegenseitig zu lieben. Beschränkt sich das jetzt nur auf uns gegenseitig? Paulus schreibt hier ja, bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Paulus schreibt hier auch die Christen in Rom an und sagt, ihr sollt euch einander lieben. Vielleicht hat Paulus es hier absichtlich offen gelassen. Wir sehen immer wieder, dass wir herausgefordert sind, sowohl uns als Gemeinde besonders zu lieben, aber auch alle Menschen. Vorhin hat Joel ja schon den Vers angeführt, wo er gesagt hat, Jesus führt diese neue Aufforderung ein, dieses neue Gebot, ihr sollt euch so lieben, wie ich euch geliebt habe. Und daran soll die Welt, sollen alle anderen Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Heißt, da betont Jesus das, dass wir uns als Gemeinde besonders lieben sollen. Und er sagt auch noch, an was sich unsere Liebe orientiert, nämlich an seiner Liebe. Also wir sollen uns so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Also aufopfernd, liebevoll, dienend, herzlich. Dazu fordert Jesus uns auf. In einem Brief an eine andere Gemeinde differenziert Paulus das auch nochmal hilfreich. Da sagt er der Gemeinde, ihre Liebe soll zueinander und zu allen Menschen wachsen. Also da sehen wir, es beschränkt sich nicht auf die Gemeinde, aber auf der Gemeinde liegt ein besonderer Fokus. Und ich persönlich finde es ziemlich herausfordernd. Wir lesen hier ja, was ihr einander immer schuldet, ist Liebe. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch persönlich damit geht, aber das impliziert ja auch, dass wir uns weder eine Selbstgerechtigkeit aufbauen können, also uns so richtig gut fühlen können, noch so eine Selbstmitleid haben können, weil es uns schwerfällt. Also wir können nie sagen, ja, ich bin so ein guter Christ, ich liebe den anderen, ich erfülle meine Schuldigkeit. Der Text zeigt uns, das ist schlicht unsere Pflicht. Also Gott freut sich, wenn wir uns gegenseitig lieben, aber es ist einfach unsere Pflicht, wir können uns nichts darauf einbilden. Und auf der anderen Seite bin ich auch nicht so arm dran, wenn ich den anderen immer liebe und er hat es doch gar nicht verdient und so weiter. Weil wir sehen, ich habe es doch auch nicht verdient. Gott liebt mich vollkommen. Er hat mich in Christus angenommen. Deshalb bin ich doch jetzt auch schuldig, den anderen zu lieben. Und so bringt uns der Text hier in eine ganz gute Spur. Und wir sehen aber auch, das können wir nicht aus uns heraus erzeugen. Diese Liebe haben wir nicht in uns. Da muss irgendwas anderes sein. Und wir haben vorhin ja schon gehört, Gottes Liebe muss der Motor für die Liebe in uns sein. Also ohne Gott läuft in dem Bereich gar nichts. Das heißt, wir dürfen darum beten, wir dürfen das Evangelium kennenlernen, Gottes Liebe zu uns kennenlernen und dann begeistert und motiviert, ermutigt durch diese Liebe auch uns gegenseitig lieben. Ich habe das letztens erst von jemand gehört und das hat mich sehr ermutigt. Er war über Weihnachten in seinem Familienkreis und er wusste schon im Vorfeld, es wird auch ein bisschen schwierig. Also da ist so eine Person, da habe ich jetzt nicht so die Liebe, aber wir haben dann dafür gebetet. Und die Person hat dann im Nachhinein berichtet, irgendwie kam da kurz davor so eine ehrliche Liebe zu meinem Gegenüber. Und ich habe mich gefreut, sie zu sehen Und ich konnte auch ehrliche Fragen stellen. Und das darf uns ermutigen, konkret um Liebe zu bitten. Jetzt wird es ja aber auch so sein, dass das nicht immer dann so perfekt klappt. Also, dass wir unsere Liebesschuld dem anderen gegenüber, dass wir die schuldig bleiben, dass diese Schuld offen bleibt. Und das zeigt uns, dass wir einfach angewiesen bleiben auf das Evangelium. Also, dass wir auch immer wieder kommen müssen und das ja beten dürfen und sollen, vergib uns unsere Schuld. Auch unsere Liebesschuld, die Liebe, die wir dem anderen nicht erwiesen haben. Und deshalb müssen wir in dieser Liebesschuld auch nicht bitter werden, weil wir sagen, oh, diese große Last, ich muss den anderen immer lieben und es macht mich total fertig, sondern wir dürfen das sehen, ja, ich stehe in dieser Aufforderung, ich bin es schuldig, den anderen zu lieben. Und auch überall, wo das nicht klappt, darf ich von Gott die Vergebung annehmen. Mir ist in Jesus doch vollkommen vergeben. Und dann darf ich neu ermutigt von dieser Liebe wieder zu meinen Mitmenschen gehen. Am Ende von dem zweiten Punkt möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, es ist eine ziemliche Burnout-Aufgabe. Und ich bin mir absolut sicher, dass Gott uns nicht in einen Burnout damit schicken will. Er will uns in die Abhängigkeit von ihm hineinbringen und er will uns aber vielleicht auch sensibel machen für unsere Grenzen. Und ich bin davon überzeugt, dass es liebevoll ist, auch auf mich zu achten und meine Grenzen im Blick zu haben. Das ist so ähnlich wie ein Feuerwehrmann, der sich selber übernimmt und dann nachher selber in den Flammen liegt und dem dann selber geholfen werden muss. Das ist ja auch nicht hilfreich. Und so ist es auch unsere Aufgabe und auch wieder liebevoll für die anderen, wenn ich mich selber nicht übernehme. Natürlich nicht zum Selbstzweck, dass ich sage, ja, ich habe es gern gemütlich und so weiter, aber dass ich gucke, dass ich die Kraft und die Freude habe, mich einzusetzen und dem anderen gegenüber liebevoll zu sein. Wir können jetzt also den Satz besser verstehen und diese Frage beantworten, was sagt Paulus hier, wozu fordert er uns auf? Ich habe es vorhin ja schon mal so zusammengefasst, wir sollen als Geliebte lieben. Und deshalb auch an uns die Ermutigung, lasst uns Gemeinde leben, indem wir als Geliebte lieben. Wir haben die ersten zwei Fragen jetzt beantwortet. Woher kommt die Aussage? Was bedeutet die Aussage? Und jetzt kommt ja noch dieser spannende Teil mit dem Gesetz. Wir lesen es nochmal. Ich lese ab Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und jetzt, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und jedes andere Gebot ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum? Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus fasst hier also alles zusammen in diesem Stichwort Liebe. Und wir fragen uns jetzt noch, warum hat die Liebe so eine Spitzenposition? Also warum fasst Paulus ausgerechnet alles in der Liebe zusammen? Und warum begründet er das auch noch mit dem Gesetz? Wir haben doch vorhin eben gehört, wir sind in Christus gerettet, in diesem Hirten, der uns die Arme entgegenstreckt und nicht dadurch, dass wir das Gesetz halten, also dass wir sagen, wir haben selber verdient. Wir haben genug Punkte gesammelt und jetzt sind wir gut genug, gerettet zu werden. Gott sagt es in seinem Wort auch immer wieder ganz klar, dass wir nicht durch das Gesetz gerettet werden, wir werden nicht durchs Punktesammeln gerettet. Und weil das so wichtig ist, möchte ich mit euch kurz aus Römer 3, da zwei Verse lesen. In Römer 3, ab Vers 20. Dort schreibt der Paulus ein paar Kapitel weiter vorne. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch, also kein Mensch, vor Gott gerechtfertigt werden. Durch das Gesetz kommt ja nur Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist. und allen zukommt, die da glauben. Wir sehen hier also ganz klar, es geht nicht darum, das Gesetz zu halten und dann gerettet zu werden, aber wir sehen trotzdem, Paulus begründet hier die Spitzenposition der Liebe mit dem Gesetz. Und das macht er, weil er zeigen will, in Gottes Weisung, in Gottes Wegweisung für unser Leben ist die Liebe ganz zentral. Die Liebe steckt überall drin. Die Liebe ist die Zusammenfassung von Gottes Willen für unser Leben. Das ist so ähnlich, wie wenn wir als Jungs früher im Hof gekickt haben. Da gab es auch keine konkreten Regeln oder so. Wir hatten den gemeinsamen Grundsatz, es soll Spaß machen und es soll auch irgendwie halbwegs fair zugehen. Aber konkrete Regeln gab es meistens nicht. Die Regeln hat dann der aufgestellt, in dessen Hof wir gespielt haben. Und das war manchmal gut für mich und manchmal war es auch nicht so gut für mich. Aber dieser Grundsatz ist ja gut, also Spaß zu haben und halbwegs fair zu spielen. Aber es wird eben nicht so konkret. Es sind keine konkreten Anhaltspunkte dann drin. Und deshalb gibt es ja auch Fußballregeln, deshalb wird es konkret. Zum Beispiel in dem Foul, im Elfmeter, im Handspiel. Und so sieht man dann, was bedeutet es, fair Fußball zu spielen. Und so beschreibt Paulus auch das Gesetz. Und so können wir das Gesetz verstehen, dass es uns konkret zeigen will, was Liebe bedeutet. Was Liebe aus Gottes Sicht her bedeutet. Wir haben hier ja verschiedene Beispiele, dieses du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten und so weiter. Also so anhand von diesen Grundsätzen orientiert sich Liebe. So versteht Gott Liebe, liebesvolles Verhalten unter uns Mitmenschen. Natürlich nur in den Grundzügen. Die 10 Gebote sind ja sehr, sehr runtergebrochen, komprimiert auf das Wesentliche zusammengebracht. Aber wir sehen, die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Das schreibt Paulus ja ganz konkret dann nach dieser Aufzählung, und jedes andere Gebot ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum? Da greift er nochmal das von oben auf, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also die Liebe tut dem Nächsten nichts Ehebruch, nicht töten und so weiter. Also er zeigt hier, die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und eben die Das Gesetz konkretisiert diese Liebe. Sie zeigt uns, wie Liebe konkret aussehen kann. Und da können wir uns auch dran orientieren dann. Wir lernen hier anhand von Paulus, wie wir mit den 10 Geboten umgehen können. Paulus schreibt sie ja bewusst nicht in den ersten Teil vom Römerbrief. Da zeigen sie uns unsere Schuldigkeit. Aber jetzt in Kapitel 13 dienen sie uns als Wegweisung, als Orientierung. Also sie sind nicht komplett irrelevant, wir können nicht sagen, ja, Altes Testament, ist mir doch egal. Aber wir können auch nicht sagen, die Gesetze sind das Zentrum meines Glaubens, sondern es ist eine Orientierung für uns. Und so können wir jetzt auch konkret lernen, was Liebe zum Beispiel bedeutet. Liebe geht über das Gebot hinaus, aber Paulus schreibt es ja auch nur in die eine Richtung. Also er sagt, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann erfülle ich das Gesetz. Er sagt nicht, wenn du dich an das Gesetz hältst, dann liebst du den anderen automatisch. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 13. Liebe geht eben darüber hinaus. Also Liebe ist gütig, Liebe ist geduldig. Wir sehen auch in Römer 12, Liebe ist herzlich und so weiter. Und so sehen wir also, wenn wir den anderen lieben, dann handeln wir entsprechend der Wegweisung, die Gott uns gegeben hat. Und so können wir jetzt auch konkret fragen, nehmen wir das 1. Gebot, was hier aufgelistet ist, du sollst nicht Ehe brechen. Wie kann das meine Liebe neu ausrichten? Das bedeutet ja, wir sollen uns für eine gesunde Sexualität einsetzen. Also wir sollen gesunde Ehen fördern, wir sollen gucken, dass Sexualität da vorkommt, wo sie vorkommen sollte, nämlich in der Ehe. Und es hat ja auch viel mit meinem Alltag zu tun. Also wie rede ich, wie verhalte ich mich, was ziehe ich zum Beispiel auch an? Also das Ganze umfasst dann diese Stoßrichtung, du sollst nicht Ehe brechen. Dass ich sage, diesen Aspekt möchte ich liebevoll in meinem Alltag umsetzen. Oder auch, du sollst nicht töten. Das bedeutet ja, wir sollen Leben schützen. Dass Leben an sich schon einen Wert hat. Und es ist heute ja ultra relevant. Also, dass wir uns für das Leben von ungeborenen Kindern einsetzen. Dass wir uns für das Leben von eingeschränkten oder benachteiligten Menschen einsetzen, dass wir uns für das Leben von Menschen, die schon älter sind und vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, einsetzen. und dass wir uns grundsätzlich für das Leben einsetzen von unseren Mitmenschen. Und Jesus zeigt in der Bergpredigt ja sogar, dass es darum geht, nicht zornig aufeinander zu sein und uns nicht gegenseitig zu beleidigen. Also so können wir auch anhand von dieser Stoßrichtung, du sollst nicht töten, können wir auch ganz konkret überlegen und lernen und sehen, was Liebe bedeutet. Das Thema Liebe umfasst ein ultrabreites Feld und deshalb ist mir auch schwer gefallen, das zu packen, ganz praktisch, weil es ja alles umfasst. Also es betrifft mein ganzes Leben, von meinen ganz nahen Beziehungen mit meinen Mitbewohnern oder mit meiner Familie oder mit meiner Frau bis hin zu meinen Mitbürgern. Also von meinem Haus bis hin zu dem ganzen Staat, in dem ich lebe und allen Menschen außenrum. Liebe umfasst unser ganzes Verhalten. Und anhand von dem Gesetz sehen wir eben, das ist die grundlegende Wegweisung Gottes für unser Leben. Und wir sollen aber lieben und uns nicht an der Liebe festhalten und nicht am Gesetz. Also wir sollen nicht mit den Pharisäern fragen, was muss ich tun, um das Gesetz zu erfüllen, sondern wir sollen mit Jesus fragen, wie kann ich meinen Nächsten lieben? Was kann ich tun, um ihm zu helfen? Und so können wir jetzt auch die dritte Frage beantworten. Was ist die Begründung von Paulus? Wir haben ja schon die Begründung im Vorfeld gesehen, in Römer 1 bis 11. Ihr seid geliebt, deshalb seid ihr jetzt schuldig, einander zu lieben. Deshalb wollt ihr euch ja hoffentlich auch gegenseitig lieben. Und wir sehen jetzt auch noch die Begründung, die hier danach kommt. Nämlich, dass er sagt, ihr seid schuldig, einander zu lieben. Und die Liebe ist so zentral, weil es der Kern von Gottes Wegweisung für unser Leben ist. Also die Liebe ist der Kern der biblischen Ethik, also der Kern dessen, wie Gott sich unser Verhalten vorgestellt hat, wie er sich unser Verhalten, unser Leben wünscht. Und so können wir jetzt diese dritte Frage beantworten, im Prinzip auch wieder mit diesem Satz, dass wir als Geliebte lieben sollen. Und es wird eben deutlich auch anhand von den Geboten. Und so werden wir von diesem Text aufgefordert, uns als Geliebte auch gegenseitig zu lieben. Und es ist eine Herausforderung und wir sehen auch, wir sind damit nie fertig. Wir haben ja vorhin über die Checkliste nachgedacht. Die NGÜ beschreibt es da schön, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Aber Gott lässt uns damit nicht alleine, sondern wir sind ja geborgen in seiner Liebe und wir sind geleitet durch seine Gebote. Deshalb abschließend nochmal die Ermutigung und die Aufforderung an uns als Gemeinde, lasst uns als Geliebte lieben, lasst uns Gemeinde leben, indem wir als Geliebte lieben. Wir werden jetzt kurz Zeit haben, um einfach im Gebet zu Gott zu kommen und ich werde dann die Predigt und das gemeinsame Nachdenken mit einem Gebet abschließen. Herr, wir haben diese Ermutigung und diese Aufforderung heute Morgen gehört, dass wir in Liebe leben sollen. Und wir bitten dich da um deine Liebe für unser Leben. Du weißt, wie oft wir herausgefordert sind, weil wir sehen, wie der andere ja nicht liebevoll zu uns ist, weil der andere vielleicht anstrengend ist, weil der andere immer wieder mit dem Gleichen kommt. Und Herr, wir wissen es ja eigentlich, aber wir bitten dich, dass wir es tief verstehen, dass wir erkennen, auch wir sind doch so oft anstrengend, auch wir sind so oft lieblos, auch wir kommen doch so oft immer wieder mit dem Gleichen. Und deshalb bitte ich dich, deshalb bitten wir dich um eine leidenschaftliche Liebe, eine Liebe, die gepackt ist von dir, weil wir sehen, wir sind von dir vollkommen und insgesamt in Christus angenommen. Und dass wir diese Liebe weitergeben wollen, dass wir in der Herzlichkeit zueinander leben. Bitte hilf du uns da auch Wege zu finden, dass wir eben nicht wie vor so einem Berg erstarren, sondern dass wir fröhlich, liebevoll, ermutigt in unseren Alltag gehen, herkommend von deiner Liebe. Danke für diese Ermutigung heute Morgen, auch für die Wegweisung für uns als Gemeinde und bitte, hilf du uns, das zu leben und hilf du uns noch viel mehr, wirklich von Herzen geborgen zu sein in deiner Liebe. Danke, dass du uns liebst und danke, dass wir immer wieder uns in deine offenen Arme werfen dürfen. Amen.